Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Ah, die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Ich 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zum Marketing, dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten. Hier sind Ihre Hosts, Stephanie Fech und Viviane Wildes-Gebitzki. Frisch, fromse Herbst. Urlaubsferien, not Ferien, bei Stefanie. Stefanie hat gearbeitet.
Und frisch würde ich als uns beide jetzt, wenn man uns so anschaut, auch nicht unbedingt
nennen. Ja, deswegen okay. Machen wir das heute auch nicht mit Video, weil es ist einfach mal wieder tragisch. Ja.
Man muss ja auch für das Grabbeln in der Schminkekiste Energie aufbringen und die haben wir einfach nicht.
Die haben wir nicht. Ich meine, gestern Abend war auch Halloween und ich finde, mein größter Flex ist einfach ungeschminkt zu gehen.
Das ja, ist schon
gruselig genug. Okay, wir haben wieder ein paar Themen vor der Brust und das darfst du jetzt gerne ausführen.
Ja, ich hätte jetzt ja eine sehr schöne Brücke bauen können, aber ich laufe einfach geradewegs dran vorbei.
Was mit Brüsten?
Könnte sein. Naja, bei den Klumps hat sich das Duo erweitert um eine Person, sodass wir jetzt von einem Klump-Trio sprechen. Bei ihrer Intimism-Kampagne. Immer wieder schwierig zu formulieren. Ja, und dann hat die Gute ja gestern ihre legendäre Halloween-Party geschmissen in New York City. Ja, und dann ziehen wir noch mal ein bisschen Halloween durch den Dreck. Und dann ja hat sich der gute Udo Lindenberg, ist er in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk getreten, möchte ich fast sagen. Und er darf jetzt ein Wort, die Sprachpolizei ist eingeschritten, er darf ein Wort jetzt wirklich nicht mehr sagen, welches das ist und vor allen Dingen, was die mehr als amüsante Lösung für diese Herausforderung ist. Das werden wir euch erzählen. Und dann sprechen wir über eine, wie soll ich mal sagen, im Automobilmarkt tut sich ja gerade einiges. Und ich sag mal so, es gibt eine Marke, die kommt jetzt versucht, kläglich unserer Meinung nach aus der Versenkung wieder hervorzutreten. Ja, und dann ist es ja so, vielen, nicht nur uns beiden, vielen jedet nicht so gut. Und deswegen ist die Anzahl der Krankschreibungen stark gestiegen und auch schon seit einigen Jahren. Und jetzt gibt es einen Vorschlag, wie man mit diesem Problem umgehen kann.
Das ist alles so spannend. Ich kann es gar nicht abwarten.
Ganz feuchte Hände so ein bisschen, ne?
Ja, feuchte Hände. Ja, lass mal anfangen mit Heidi. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Heidi und ihre Tochter Leni zusammen Werbung machen für Intimissimi, da die Haupttestimonials sind. Und dann wurde irgendwie wieder so eine Kampagne letztens veröffentlicht. Und die TikTok und die Welt haben sich ein bisschen irritiert gefühlt, weil die Heidi der Leni so komisch am Schlüpper rumgefummelt hat. Und wir dachten, das ist aber zwischen Mutter und Tochter.
Ja, ich habe mir das jetzt nochmal genau angeschaut.
Was denn?
Also sie geht ja nicht an die Hose, sondern sie krabbelt an der Hand und die Hand ist an der Hose.
Nein, es gibt doch einen Ausschnitt, da nee, flippt sie so mit dem Finger das Bündchen irgendwie.
Naja, und ganz ehrlich, selbst wenn sie ihr an den Kopf fasst, ist trotzdem eklig.
Ja, auf jeden Fall, das Duo wurde jetzt zum Trio. Ja. Ihr dürft jetzt dreimal raten, wer jetzt aus dem Hause Klum auch noch mit dabei ist.
Es ist der nicht Vater. Tom Kaulitz.
Nein, es ist nicht Tom Kaulitz, es ist auch nicht Bill Kaulitz, es ist auch nicht der Vater. Sondern die Mutter von Heidi Klum.
Richtig. So, die war ja ihrer Zeiten auch einmal, hat sie irgendeine Misswahl gewonnen und war auch eine heiße Schnitte. Mhm. Die reiht sich da ein und ja, die macht sich jetzt nicht auch noch nackig, sondern die haben sich jetzt überlegt und ehrlich gesagt, das ist auch was ziemlich Geiles, was ich auch sehr gerne trage, vielleicht sogar heute. es gibt ja so Kaschmir-Pullover, ne?
Ja.
Von Intimissimi. Und ja, die haben die drei jetzt anders, so ein bisschen, wie man jetzt so als Millennial Gen Zettler sagt, shine through. Das heißt, man kann ein bisschen durchsehen.
Oh.
Ja.
Das Kampagnenbild dazu, das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an die Kardashians.
Ja, hat weißt so ein bisschen Flair.
Bin so ich Chris Jenner, Kim Kardashian und wer auch immer noch dabei ist, wo dann so posieren. Das sieht super aus.
Super.
Ich finde es, ja, also ist ein Family-Business. Das nur als Randnotiz. Heidi ist ja bekannt für ihre legendären Halloween-Partys. Da muss ich wirklich sagen, sie ist ja wirklich in Amerika, ist sie wirklich bekannt in Amerika?
Doch. Ja, ne? Doch, doch.
Bei Dingenskirchen hier, heißt das X-Factor? Nee, nicht X-Factor, wo die alle am Buzzer sitzen. X-Factor? Nee, Supertalent. Nee, wie heißt das?
Nee, die ist zum einen, ach, ich hatte es jetzt gerade.
America's Got Talent. Ja.
Und hier diese Runway-Show und so, auf jeden Fall ist die da bekannt, das glaube ich schon.
Okay, gut. Auf jeden Fall ist sie aber auch bekannt für ihre Halloween-Sachen. Sie liebt es ja, sich zu verkleiden und vor allem so absurd zu verkleiden. Sie war mal irgendwie der Apfel von Adam und Eva und dann war sie ein Wurm.
Das fand ich eigentlich am besten.
Ja, das wäre auch so ein Kostüm für uns.
Als ja, Wurm. Da muss man sich auch nicht schminken. Perfekt. Obwohl, nee, das wäre kein Kostüm für uns, weil ich würde die krasseste klaustrophobischen Anfall bekommen.
Stimmt. Und wie macht man das, wenn man auf Toilette geht? Trägt man dann eine Windel?
Da hatte sie damals auch irgendwas zugesagt. Ich habe es verdrängt.
Ja, will man ja auch nicht wissen. Auf jeden Fall sind sie und ihr Göttergatte Tom als E.T. und E.T.-Rett gegangen. Also als Männchen und Weibchen E.T.
Ja.
Wunderbar.
Hello. Ich muss ja sagen, ich halte ja von ihr wirklich sehr wenig, aber ich finde das irgendwie cool mit diesem Halloween-Party-Kostüm-Driss.
Aber warum hältst du von ihr wenig?
Von Heidi Klum?
Nee.
Also du meinst, warum ich von ihr wenig halte?
Ja.
Ich mag einfach ihre Art nicht. Also dieses aufgedrehte, quirlige, dieses ständige Präsentieren von Dingen, die ich jetzt persönlich nicht in der Öffentlichkeit präsentieren würde, das ist nicht so meins.
Ja, stimmt. Also ich hab eher immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn jemand nicht so in Würde altern kann. Das ist dann, also nur weil dann, ich glaube, so diese Angst vor dem Altwerden verleitet einen, Dinge zu tun und Dinge zu sagen, die man, wenn man irgendwie dann so 95 ist, vielleicht bereut. Was nicht schlimm wäre, weil, wie hieß nochmal diese StudiVZ-Gruppe? Ich bereue nichts, das wäre unprofessionell.
Richtig.
Ich glaube, dass Heidi Klum wäre so ein Fall. Aber ich habe so, es tut mir so ein bisschen leid beim Angucken. Ist so ein bisschen der Madonna-Effekt, weißt du?
Ja, ich schwanke da immer so. Auf der einen Seite bin ich total bei dir und dann denke ich mir wieder, auch irgendwie auch cool, dass die Alte macht, worauf sie Bock hat. Also ja. Es ist immer so ambivalent, es kommt immer darauf an, in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde.
Aber apropos Halloween, hast du als Kind Halloween gefeiert?
Nein, ich habe gestern noch einer Freundin gesagt, die hört bestimmt auch zu, die ist nämlich Zuhörerin unseres Podcasts, als dann die Kinder da rumgelaufen sind und so, dachte ich mir, also ist schon viel Zeit vergangen zwischen dem Zeitpunkt, als ich klein war. Also ich bin ja mit meiner Blockflöte noch rumgelaufen, an St. Martin übrigens auch, hier nix Halloween. Und hab da vom Feinsten gespielt, gesungen, ja, mich hätte so auf eine Bühne stellen können. So in die Richtung. Ich musste delivern vor so einer Haustür.
Ah, okay, verstehe. Also ich glaube, ich wusste bis ich 14 war überhaupt nicht, was Halloween ist. Ich komme ja
vom Land.
Ich hatte gar keine Ahnung. Also ich kannte das aus Filmen und dachte, ah, das ist das amerikanische Karneval. So habe ich das gedacht. Aber bis ich 14 war, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Und dann haben wir da bei uns auf dem Land in so einer Hütte vom Schützenverein haben eine Halloween-Party gemacht. Und ich habe dann erstmal in meinem Jugendduden nachgeschlagen, was denn dieses Halloween überhaupt ist. Und habe mir dann einen dunkel-lila Eyeliner gekauft. Und das war mein Kostüm. Und ich glaube, ich habe 3 Bier getrunken und war dann auch sehr betrunken damals.
Ja, du bist eher so eine Clean-Maus.
Ja, da war ich zumindest damals. Ich hatte nicht besonders viel Alkoholerfahrung, obwohl ich vom Land komme. Das kam jetzt irgendwie später. Auf jeden Fall, das war für mich sowas total, so wie echt böhmische Dörfer. Und jetzt hat das in den letzten Jahren so krass Einzug gehalten. Und wenn man jetzt kleine Kinder hat, so wie ich, unsere 5-Jährige, die ist voll im Halloween-Game und ich bin so ambivalent. Ich finde, also, weil ich damit nicht aufgewachsen bin und das eigenartig finde, lehne ich es kategorisch ab.
Würde ich auch.
Und andererseits freue ich mich aber so für unsere Kinder irgendwie, dass sie so viel Spaß dran haben. Und ich meine, die geben sich super viel Mühe. Also da, wo unsere Kids irgendwie unterwegs sind, das ist so eine Nachbarschaft, so ein Wohndorf nennt man das auch in Köln. Und da machen die Nachbarn halt einen riesengroßen Gaudi. Da werden die Häuser verkleidet, die Leute verkleidet, Blutspuren. Die Menschen sind total großzügig mit den Süßigkeiten und die Kleinen, die gruseln sich halt so total süß. Aber es ist mir dennoch irgendwie fremd und auch die Art der Kommerzialisierung ist mir irgendwie fremd. Wieso wurde das mit St. Martin nicht gemacht?
Ja, weil das was Christliches hat, weil das so was Kirchliches hat. Das ist, ich glaube, was mir daran nicht gefällt, ist das, was ich mir im technischen Bereich wünschen würde, nämlich die Amerikanisierung.
Ja, aber
die mag ich an der Stelle nicht.
Halloween ist ja eigentlich was total, also ne, ich meine, Halloween wird ja gefeiert in der Nacht vom, was ist es jetzt, der 30. Oktober auf den 1. November oder 31. Oktober?
31.
Ich kann mir auch nie merken, wie viele Tage die Monate haben.
Muss man immer mit den Fingern, ansonsten bin ich auch raus.
Also von die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, das ist eine irische Tradition und die irischen Siedler haben das mit nach Amerika gebracht. So, und dann wurde das halt amerikanisiert. Es ist aber, also ne, die irischen Katholiken haben das halt so eingeführt.
Insofern, das weiß ja niemand außer dir.
Ja.
Das kann da ich ist es wieder mit dem Deppenkomma. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle.
Andererseits muss ich sagen, ich habe gerade so ein bisschen geflunkert, weil ich erinnere mich, ich komme ja aus dem Schwarzwald und dort wird in manchen Regionen alemannische Fasnacht gefeiert. Das ist so ähnlich. Also das ist Geisteraustreibung.
Ja, ne? Genau, das hat so ein bisschen so einen mystischen Effekt, spirituell.
Ja, sowas Mystisches in den, sagen wir mal, in der Schweiz und in Österreich wird das ja mit dem, wie heißt das nochmal, der Krampen auf die Spitze getrieben. Und da werden dann wirklich gräußliche Figürchen durch die Straßen getragen und die Kinder erschreckt und teilweise auch gehauen. Ah ja, hier schreien auch
apropos
gräußliche
Kinder.
Apropos Kinder erschreckt und gräußliche Figuren, meine Kinder sind am Start. Und deswegen bin ich als Kind dann hier und da mit der alemannischen Fasnacht in Berührung gekommen und ich habe mich auch arg gefürchtet, weil diese Masken, die tragen und die klettern ja auch Häuserwände hoch und so, das ist schon zum Fürchten, aber es hat im weitesten nichts mit Halloween so wirklich zu tun. Aber ich finde es halt einfach krass, was für ein Business daraus gemacht wird mittlerweile.
Auf jeden Fall. Also wenn man mal überlegt, ich meine, wir durften ja auch einen, wie soll man es nennen, Kostüm, Einzelhandel, Dienstleister, keine Ahnung.
Ein Kostüm-Einzelhändler, ein Einzelhändler im Kostümbereich,
genau.
Ja.
So, den dürften wir ja auch beraten.
Richtig.
Und da konnten wir ja auch sehen, dass Halloween da wirklich auch elementar einfach von Relevanz ist für die Zielgruppe und dass die da auch irgendwie die Filialen einrennt. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, da werde ich so ein bisschen zum Boomer an der Stelle. Ich denke mir halt dann wirklich so, boah, das ist irgendwie, wollten die einfach schon wieder einen Grund haben zu feiern. Naja, gut, also so viel zu unserer Perspektive auf Halloween. Wir sind nicht so richtig amused.
Nee.
Um es mal so zu formulieren.
Ach, was heißt nicht so richtig amused? Ja, aber es ist ja genau das, was du sagst, du wirst da zum Boomer. Wir sind damit nicht aufgewachsen.
Genau, und deswegen wollen wir das nicht, weil es der Bauer nicht kennt.
Aber Moment, wir sind halt auch katholisch aufgewachsen, ne? Also wir zwei sind ja so alte Katholiken. Was? Wie heißt das Wort?
Katholiken hört sich ganz, ganz seltsam an der Stelle.
Katholiken.
Ich habe auch mal Kolik.
Bauchschmerzen gekriegt, wenn ich in die Kirche gehen sollte.
Jetzt macht plötzlich alles Sinn.
Ja, Katholiken. Ja. Also wir sind Katholikenmäuse. So mit allem, ne? Getauft, Kommunion, Firmung. Warst du Messdienerin?
Wir haben das Game gedreht. Nee, da habe ich mich gegen gewehrt.
Ich war Messdienerin, lange.
Nee, also ich fand es einfach immer nur schön, wenn ich diesen Moment so vorhersehen konnte, wo man dann so bimmelt.
Ja,
das war das Einzige, was ich daran cool fand.
Ja, ich habe wirklich lange auch an meiner Weihrauchfasskarriere gearbeitet. Ich bin leider nie so weit gekommen, weil irgendwann bin ich auch aus dem Club, aus diesem Messdiener-Club ausgetreten, weil ich wollte endlich zu den coolen Kids gehören. Die coolen Kids waren keine Messdiener.
Danke, jetzt weißt du auch, warum ich die entsprechende Entscheidung getroffen habe.
Ja, aber Steffi, du bist heute auch immer noch nicht cool.
Das stimmt, aber damals hatte ich wenigstens Ambitionen. Heute habe ich nicht mal mehr Ambitionen.
Same, ja. Ist so. Naja, auf jeden Fall, dieses Halloween-Ding, ja, ich freue mich für die Kinder. Ich selber kann das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, wobei ich habe ja Freude am Verkleiden. Ich mache dann immer gerne mit. Ich hatte gestern auch Spinnen im Haar.
Ja, nee. Also ich finde immer, Bei mir geht wirklich so das Herz auf, wenn ich diese ganzen kleinen Mäuse mit ihren kleinen Laternchen sehe.
Ja, St. Martin.
Da kriege ich wirklich, Gänsehaut, da geht mein Herz auf. Und mein Herz hat an der Stelle nicht noch Kapazität für so ein Fest wie Halloween.
Bei mir muss das aber auch ausgeglichen sein, ja. Ich kann Halloween respektieren, solange ich weiß, dass ich meinen emotionalen Boost an St. Martin bekomme, wenn ich unsere Tochter mit ihrer selbst gebastelten 500 Kilo schweren Einhornlaterne durch die Gegend laufen sehe. Und dann an einem anderen Tag ihr sie auch nochmal bei Martin singen beobachten darf.
It's a balance. The life is balance.
Ja, alles Yin-Yang, dies, das. Deswegen gibt's das auch.
Ich finde, Yin-Yang ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Nämlich da, wo das Yin-Yang nicht ganz so gut funktioniert, ist ja bei Udo Lindenberg, möchte man sagen. Beim Udo.
Beim Udo Lindenberg.
Udo. Ja. So. Und der Gute, der hat sich so ein bisschen eingereiht beim Tommy Gottschalk. Aber ich finde ehrlich gesagt gar nicht so witzig, was er gemacht hat, sondern vor allen Dingen, was ihm vorgeschlagen wurde. Magst du vielleicht mal einen kleinen Abriss geben?
Also pass auf, ich lese das jetzt vor, weil ich kann das mir nicht auswendig merken und Recherche ist nicht unsere Stärke, aber ich möchte dennoch korrekt zitieren, ja? Der Klassiker Sonderzug nach Pankow, der Rocklegende Udo Lindenberg, nicht Judo Lindenberg, wie du jetzt gerade behauptet hast, soll in 2 Chorkonzerten Mitte November unter dem Motto Vielstimmig 2024, das ist ja auch furchtbar deutsch, der Titel, ne? Im Humboldt Forum aufgeführt werden. Allerdings ohne das Wort Oberindianer. Jetzt wird bekannt, was die 8 Berliner Chöre, die den Auftritt gestalten, stattdessen singen wollen. Wie Welt berichtet, haben sich die Konzertbeteiligten darauf geeinigt, dass statt des Oberindianers nun von einem Ober-I gesungen werde, mit langer Betonung auf dem I. Vorausgegangen waren interne Diskussionen unter den Chören, wie das Problem zu lösen sei, sodass sich auch alle Beteiligten bei den Auftritten wohlfühlen. Den Begriff Oberindianer fand man so rassistisch und diskriminierend, dass man ihn unter keinen Umständen singen möchte.
Boah, ich kann dazu, so. Ich kann da gar nicht mehr lachen, ne?
Also ich finde es krass.
Ich meine, haben wir keine anderen Probleme?
Nein. Doch, wir haben ganz andere Probleme, aber die sind so abstrakt und die Leute zum Teil so ungebildet, also wirklich intelligent, aber ungebildet, ja. Sowas gibt's ja auch, dass sie einfach sich auf Dinge fokussieren, von denen sie glauben, dass sie darüber Kontrolle haben könnten, wie zum Beispiel Sprache.
Ich finde das wirklich krass. Also zumal man muss ja sagen, dass das Humboldt-Forum ist ja, ich sag mal, ich glaube, es war Kubicki oder so, der das so kommentiert hat. Das ist ja eine üppig mit staatlichen Mitteln finanzierte Einrichtung, möchte man sagen.
Ja.
Und die müsse ein eigenes Interesse haben, dass die Kunstfreiheit des Grundgesetzes unter Schutz steht und alles bekämpft werden muss, was diesen Ehrengrundsatz zu beeinträchtigen sucht. So, das kann jetzt, ist jetzt eine Position, die kann man jetzt teilen oder nicht. Aber ich denke mir bei sowas wirklich, ey, ohne Scheiß, können wir nicht und die Kraft, die wir haben, vielleicht beim einen oder anderen weniger stark ausgeprägt, jetzt kognitiv, irgendwie auf Dinge konzentrieren, die uns weiterbringen. Weil wir haben ja wirklich genug Hausaufgaben, die vor der Türe liegen. Ich denke mir sowas, also dass man jetzt nicht mehr die ganze Zeit, wenn man irgendwelche Sachen, irgendeine Neuschöpfung oder so macht, dass man da gewisse Dinge berücksichtigt, finde ich nach wie vor richtig. So, manche Sachen waren vielleicht auch nicht ganz korrekt, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Aber jetzt bei so einem Lied aus Oberindianer Ober-I zu machen, das kann ich doch keinem erzählen.
Ja, ich meine, und es ist ja, das ist ja Kunst. Also es ist ja Teil eines Liedguts und das wurde jetzt, also es wurde seit Jahrzehnten gesungen. Ich möchte damit nicht sagen, weil man das immer schon so gemacht hat, darf man das auch weiter beibehalten. Es gibt einfach Dinge, die gehen nicht, darüber diskutieren wir auch nicht. Ob das jetzt irgendwie das N-Wort ist oder wie auch immer. Das ist ja nicht der Diskussionsgegenstand, aber das war ja ein so politisch kritisches Lied, ja, der Oberindianer war ja Honecker damals, er wurde gemeint, so, und das war ja eine Kritik an diesen Unrechtsstaat, an diese Diktatur DDR, und dass das halt jetzt genommen wird und also dass die Aufregung über dieses Wort über dem eigentlichen Sinn des Liedes gestellt wird, die ja auch so viel ja, so viel zum Thema, also Freiheit der Menschen ist ja genau der Punkt gewesen damals. Es ging um die Freiheit, um die Selbstbestimmtheit eines ganzen Volkes. Dass das jetzt so runtergedrückt wird, nur damit sich jemand gut und woke und gerecht und edel fühlt, das finde ich irgendwie pervers.
Ich kann sowas manchmal gar nicht fassen, dass wir so in einer Welt sind, wo wir darüber diskutieren, ob wir Ober-Is sagen.
Ja, und dass sich auch Spitzenpolitiker mit so einem Kram beschäftigen müssen. Ich glaube, die haben völlig andere Themen auf der Agenda.
Durchaus.
Aber ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, also das ist ja irgendwie so, ich finde das auf der einen Seite wahnsinnig toll, in was für einem Land wir leben. Uns geht es hier extrem gut, ja, wir schwelgen hier im Luxus. Ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht bewusst, in was für einem guten Land wir leben, in was für einem sicheren Land wir sind. Das ist ein Sozialstaat, hier hat jeder eine Krankenversicherung, hier kriegt irgendwie jeder, der will, gefühlt eine Grundsicherung. Manche fallen absichtlich aus dem Raster, das sind dann die Menschen, die bei uns auf dem Neumarkt ihre Wohnadresse haben, hier Köln. Aber ansonsten mangelt es uns hier doch an nichts. Und ich glaube, und das ist dann die andere Sicht, das ist genau das Problem, dass es hier niemandem an irgendetwas mangelt, dass wir hier nicht vor existenziellen Fragen stehen, beziehungsweise nicht die eine ausreichend große Mehrheit der Bevölkerung fühlt. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen, mit denen sich Experten aus der Wirtschaft auseinandersetzen, der inneren Sicherheit, so und so weiter und so fort, aber das tangiert ganz viele offensichtlich nicht, so dass sie dann Zeit haben, so wie im alten Rom, ja, dann, das war ja auch der Grund, warum das alte Rom dann zusammengefallen und eingestürzt und kaputt gegangen ist.
Ja, da haben wir doch eine schöne Prognose.
Richtig, weil man sich dem Müßiggang und der Faulheit verschrieben hat und einfach lieber im Luxus schwelgen wollte und sich Gedanken über die großen philosophischen Fragen der Menschheitsgeschichte machen möchte. Es sind gute Sachen herausgekommen, aber sagen wir mal so, es hat Rom nicht gut getan.
Es war so ein bisschen am Ziel vorbei, möchte man sagen. Ja, vor allen Dingen, was mich daran auch immer so stört, ich denke dann immer, es gibt ja so einen Satz, bedenke das Ende, ne? Und das wird, finde ich, recht selten gemacht. Also wenn man mal überlegt, was hat jetzt wieder sowas als Konsequenz? Wir zwei, wir finden das jetzt lächerlich und lachen so ein bisschen darüber, ne? Aber ich denke mir halt immer, das hat vor allen Dingen als Konsequenz, dass sich die Garde, die halt der Meinung ist, die Alternative für Deutschland wäre ihre Alternative, weil sie sich in anderen Bereichen einfach nicht mehr mit identifizieren kann, dass sie sich wieder denkt, boah, Gott sei Dank wähle ich blau. Das ist doch auch ein Stück weit die Ableitung. Und ich denke mir, jedes Mal stelle ich mir das so vor, weil klar, die Bild-Zeitung greift sich auch sowas raus, weil sie wissen, da wird wahnsinnig drauf geklickt, alle können sich dran reiben, alle können sich drüber aufregen, so wie wir zwei. Und wir labern die ganze Zeit so einen von Spaltung und so weiter. Das trägt halt auch zur Spaltung bei. Und das heißt nicht, dass man jetzt jeden Begriff, der offensichtlich einfach unangebracht ist, einfach weiter so spielen soll. Aber ich glaube nicht, dass sowas in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich zu einer Besserung beiträgt.
Nee, das ist ja genau wie der Irrglaube, dass Populismus ein Privileg der Rechten ist. Ja. Populismus ist erstmal, hat gar kein Vorzeichen. Populismus kann rechts wie links passieren und das passiert links super viel. Nur da heißt es dann halt einfach nicht so, weil Populismus
gut
einfach rechts gebrandet wurde. Und das ist total dumm, weil das ist ja eine rhetorische Methode, die kein politisches Vorzeichen in erster Linie kennt. Aber gut, ich finde sowas halt auch, sowas hat auch was Populistisches.
Ja, natürlich, komplett. Mhm. Das ist ja nur, das wird halt als nicht als solches bezeichnet, sondern dann ist es direkt ja die bösen Menschen, die dann dafür sind, dass der Oberindianer singt. Ich muss auch sagen, wir sprechen jetzt ja nicht über was irgendwie dann täglich nach der Tagesschau gesagt wird, sondern das ist jetzt, der singt ein Lied.
Mhm.
Mal.
So. Mal. Ja, genau, mal.
Ja, ja. Mal. Ja. So. Und also ich, manchmal denke ich mir, was könnte wohl Tolles entstehen, wenn die Menschen mit ihren kognitiven Leistungen sich auf relevante Dinge konzentrieren würden. Da kämen doch bestimmt total krasse Sachen bei rum.
Ja, ich finde auch, manche Menschen haben so ein großes Potenzial, sich auf Details zu stürzen. Aber würden sie sich auf relevante Details stürzen, das würde mich wirklich erfreuen. Ne? Also wirklich aktuelle Herausforderungen lösen, die, sagen wir mal, nichts mit Semantik, Rhetorik und den Gefühlen des jeweils anderen zu tun haben, weil damit beschäftigen wir uns wirklich nonstop. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir aus dem Ausland dafür sehr belächelt werden, was hier so abgeht. Das verstehen ganz viele überhaupt nicht. Ne?
Aber nee, das ist genauso wie ich, hast du diesen Artikel gelesen vom Economist über Angela Merkel?
Ja.
Ja.
So, ne? Und ich meine, The Economist ist jetzt nicht irgendein Blättle, ne?
Richtig. Das ist jetzt nicht die bunte nur in UK oder so, ne?
Ja, ja.
Ja. Und ich sag mal so, da kam sie ja nicht so gut weg.
Nee.
Ne? Und ich habe so das Gefühl, Angela Merkel ist so ein ganz gutes Beispiel, dass wir so gerne an unseren ehemaligen Idealen halt festhalten. Ne? Also, dass wir uns nicht davon trennen mögen, dass die Mutti ist. So. Und es tut uns irgendwie förmlich körperlich weh, differenziert zu denken. Das heißt, dass man vielleicht sagt, ja, da mag ja auch irgendwas Wahres dran sein, dass Indianer jetzt vielleicht kein gutes Wort oder so ist, aber, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Wir schlagen uns so gerne auf eine Seite, weil es halt einfach bequemer ist und weil wir eh so überfordert sind mit der Masse an Informationen, mit der Masse an Dingen, die wir irgendwie einschätzen. Und deswegen geht uns differenziertes Denken flöten.
Total. Aber ich glaube, das liegt auch sehr daran, dass wir hier von negativen Emotionen geleitet werden. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Status quo unserer Gesellschaft ist gebaut aus der Scham über die Vergangenheit und Angst vor der Zukunft.
Perfekt.
Und wenn du so in diesem Fahrwasser lebst, dann kannst du keinen klaren, normalen und rationalen Gedanken treffen, der irgendwie wertstiftend oder fruchtbar wäre. Und dann gehst du halt hin und trauerst der guten alten Zeit nach. Und in dem Fall von Mutti Merkel, ich glaube, wir waren alle, oder am Anfang fand ich das wahnsinnig toll, eine Frau ist Bundeskanzlerin.
Ja.
So, und dann kommt aber auch ganz schnell die Erkenntnis, okay, eine Frau sein qualifiziert dich nicht, gute und schlaue Dinge zu tun. Also automatisch so, ne? Weil, ja, jetzt kommt eine Frau, dann werden die Sachen besser. Nein, sie wurden nicht besser. Also jetzt in der Rückschau betrachtet, hat es ihr halt jetzt oder unserem Land auch überhaupt gar nichts genützt, dass sie jetzt eine Frau war. Also, weißt du? Oder eine Frau ist.
Ja, also ist alles sehr schwer. Und was man wirklich auch sagen muss, wir haben ja auch dadurch, finde ich, durch diese ganzen Diskussionen, wie gesagt, ich sage nicht, dass jede Diskussion davon inhaltlich komplett irrelevant ist. Uns fliegen ja teilweise auch bei irgendwelchen alten TKKG-Folgen die Ohren aus dem Kopf. Aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen mal differenziertes Denken würde vielleicht dem einen oder anderen auch seelisch gut tun, weil ich glaube, nur über solche Sachen zu sprechen, das belastet einen ja auch. Das ist ja auch, das ist so ein bisschen, als würde man einem den Mut nehmen, glücklich sein zu können. Also das, wenn man mal überlegt, in welcher, wir leben ja wirklich wie die Maden im Speck. Mhm. Wir dürften ja eigentlich die ganze Zeit nur mit so einem riesigen Smile durch die Gegend laufen, so gut geht's uns. Und wir waren noch nie so unglücklich. Und also irgendwann muss man sich doch mal fragen, warum das so ist.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Uns mangelt es an nichts, ja. Also unsere Grundbedürfnisse und alles darüber hinaus, bei den meisten Menschen zumindest, ist komplett gestillt, sodass das Gehirn wandern geht, ja. Und also aber halt auf Wegen wandern geht, die total nutzlos und auch ziellos sind. Und dann sucht man sich natürlich, weil man muss ja nicht um seine Existenz kämpfen, also sucht man sich so einen Nebenkriegsschauplatz, in dem man so virtuell um seine Existenz und wenn es nur um die Existenz von Wörtern ist.
Vom I ist.
Von Oberindianern, ja, da möchte man dann halt wenigstens kämpfen. Also wir sind ja offensichtlich in irgendeiner Form darauf ausgelegt, dass wir Probleme, große Konflikte lösen, damit unsere Existenz gesichert wird. Und wenn es dir halt gut geht, du keinen Hunger leidest, du nicht geschlagen wirst, kein Krieg ist, wie auch immer, dann suchst du dir halt irgendwas anderes und kämpfst dann darum. Nur macht das halt in vielen Dingen, Sachen überhaupt gar keinen Sinn. Und alles andere, das ist schon so abstrakt und so weit weg. Also Thema Wirtschaft, Thema Klimapolitik ist bei uns auch eher so Klimanationalismus. Das ist dann aber zu weit weg irgendwie, ne? Aber gut.
Ja, da kann Lieschen Müller nicht so viel ausrichten, außer sich die Paprika ohne Plastik zu kaufen.
Oder Renault fahren, um mal zum nächsten Thema zu kommen.
Richtig. So, der eine oder dem anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass Renault jetzt in den letzten Jahren so in Sachen Markenwahrnehmung und auch in ihrer Präsenz auf der Straße, ich rede von Modellen, die vor 1940 das Licht der Welt erblickt haben, dass die nicht mehr ganz so häufig vertreten sind auf den deutschen Autobahnen. Gefühlt. Und ja, jetzt gibt es ein Renault R4 und dann schließt sich so ein bisschen die Frage an, gelingt dieser Marke, dieser ikonischen Marke, weil die gibt es ja wirklich schon recht lange, dadurch die Wiederauferstehung. Und du und ich, wir haben uns das Modell ja mal in unserer nicht vorhandenen Recherche angeschaut. An was erinnert dich das?
An so ein Playmobil-Auto.
Ja, exakt. Wirklich, exakt. Ich hatte genau dieselbe Assoziation im Kopf. Ich hatte mich erst gefragt, ob dieser Kühlergrill, das sieht aus wie aus Pailletten.
Stimmt.
Pailletten. Es ist wirklich.
Das sind Pailletten. Ich schwöre dir, das sind Pailletten. Nee, aber es gibt, also mich erinnert dieser Renault, dieser R4 extrem stark an die aktuellen Honda-Modelle, die auch durch die Gegend fahren. Es gibt so Marken, da frage ich mich, was haben die denn eigentlich so die letzten Jahre gemacht? Also die siehst du auch irgendwie gar nicht mehr so richtig. Nee. Das ist Renault, auch Mitsubishi, Opel, finde ich.
Ja,
Opel. Also da sieht man irgendwie nur so die Modelle von vor 15 Jahren durch die Gegend fahren.
Außer der Adam, oder Adam, oder wie der da heißt.
Ja.
Das war der einzige bei dieser Umparken-Kampagne, der noch irgendeine Art von Relevanz bekommen hat. Ich bin total bei dir.
Genau. Und halt aber auch so Honda. Das ist so, und dann kommen die halt, das Ding ist, irgendwie ist so eine riesengroße Lücke. Vielleicht waren die irgendwo in so einem Wurmloch verschwunden. Und dann tauchen die plötzlich wieder auf mit so hyperfuturistischen Modellen, die aber urhässlich sind. Und dann frage ich mich, das denke ich mir auch manchmal bei den Modedesignern von C&A.
Ja.
Was machst du denn da?
Ja.
What is in your head going on that you think, oh, it has to be totally ugly?
Das ist so krass. Und also ich, wie du weißt, gucke ja sehr gerne Markus Lanz. Und da wurde die Woche auch wieder über die deutsche Autoindustrie sehr viel debattiert, vor dem Hintergrund der kürzlichen VW-News, möchte ich mal nennen, bezüglich der Schließung der Werke. Naja, und da sagte, ich glaube, es war der Dies oder irgendwer anders, weiß es nicht mehr, dass in Deutschland der Anteil der Leute, die zu Luxusautos oder Luxusmarken greifen, so hoch ist wie nirgendwo anders. Und ich finde, das hat man, oder das sieht man aktuell extrem. Es gibt ja wirklich gefühlt nur noch Mercedes, BMW, Porsche. Also natürlich ist das auch immer, wo man sich gerade befindet. Das ist mir schon klar. Das ist immer auch so ein Bubble-Thema. Aber die Zahlen zeigen es ja. Die Zahlen zeigen, dass die Personen, die zu einem Luxussegment greifen, noch nie so hoch war. Und in meiner Wahrnehmung, wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre, deckt sich das. Also ich sehe auch, wie du eben gesagt hast, sehr wenig Autos, die auch schon einiges kosten, so ist ja nicht, aber jetzt halt eben nicht zu dem Luxussegment gehören. Und ich finde, das ist an der Stelle ein bisschen repräsentativ für so diese grundsätzliche Tendenz, dass diese Schere, so so pathetisch, wie sich das immer anhört, einfach weiter auseinanderdriftet.
Nee, das liegt einfach daran, dass du die auf der Autobahn so viel siehst, weil diese ganzen Renault Twingos und Smarts ja nur 5 km/h fahren. Und die trauen sich nicht auf die Autobahn.
Was? Das stimmt gar nicht. Ich spreche da aus Erfahrung.
Ich weiß.
Wenn man den Fuß einfach als Bleifuß verwendet, kann man da durchaus auf 180 kommen.
Wenn man einfach so 3 Ziegelsteine aufeinander legt, dann geht das.
Ja, ist am besten immer so, wenn das so, mein Vater hat immer gesagt, schon wieder so eine fliegende Reisschüssel. Und dann hörst du immer so ganz laut. So, und dann weißt du wieder, es ist wieder ein Renault
Twingo unter dir. Wie so eine Mücke auf Speed, die kommt so.
Ja, genau.
So. Ja. Und dann mit 1,5 km/h schneller als auf der linken Spur. Versucht sie dann die vorbeizuziehen. Es dauert einfach 3 Jahre. So werden, glaube ich, übrigens auch Staus verursacht. LKW, die sich gegenseitig überholen und so ein Renault Twingo oder so ein Smart, der aus dem letzten Loch pfeift und versucht, einen Porsche zu überholen. So passiert wirklich? Das.
100%. Und ich habe auch immer, ich würde am liebsten immer das Fenster runter machen. Du fliegst gleich in die Luft. Ernst gemeint. Dein Auto kann das nicht, was du möchtest.
Ja. Funken sprühen schon so, weißt
du? Oder so, es gibt doch dieses, kennst du Bernhard und Bianca von Disney?
Natürlich.
Ja. Und da gibt es doch diese Szene, wo die beide auf dem Albatros fliegen.
Ja.
Ja. So, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ist. Ich glaube, er fliegt in so einen Auspuff und danach, oder durch einen Auspuff und danach kommt so ganz viel Rauch aus ihm raus.
Ja.
So. Und diese Szene habe ich dann immer so krass im Kopf, weil ich immer denke, gleich macht so in deinem Auspuff und hinten kommt dann so ganz viel schwarzer Qualm raus. Wie so in den Shell-Werken in Köln-Godorf. So stelle ich mir das immer vor.
Aber bist du so ein Automädchen? Hast du immer schon ein Auto gehabt?
Ich habe immer schon ein Auto gehabt, in der Tat. Und ich bin total, also ich würde mich schon eher als einen Menschen betrachten, der sehr gerne zu Hause auch sehr clean eingerichtet ist und Ordnung sehr mag und so. Aber mein Auto ist meine, wie soll ich mal sagen, mein heimliches Messitum. Also ich habe einen Ort, wo es mir scheißegal ist, wie es da drinnen aussieht. Und das ist mein Auto. Und es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, was das für ein Auto ist. Ich habe nur bestimmte Anforderungen an ein Auto.
Ich, weißt du was, ich erinnere mich noch daran, als wir mit deinem kleinen Opel Corsa in dunkelgrün Metallic.
Tannengrün.
Tannengrün, entschuldige bitte. Ja, komm auch immer unter, also wirklich durcheinander mit diesen ganzen Standardfarben. Bahama Beige, Tannengrün. da sind wir immer von Köln nach Düsseldorf gequietscht, gedüst.
Und wir kommen auch von ganz unten.
Wir kommen auch von ganz unten. Und dann kam dein hellblauer Renault Twingo. So, und dann hast du dich hochgearbeitet. Dann kam das.
Und jetzt steht der Ferrari vor der Tür.
Perfekt. Nein. Oder doch?
Nein.
Nein. Gut.
Nee, aber und das ich hatte eine gute Brücke zu meinen letzten Erlebnissen.
Was denn?
Von denen ich dir erzählen wollte. Ich lease ja ein Auto. Mhm. Und Leasingverträge laufen dann auch irgendwann aus. Und dann ist es so, da kriegt jeder Bauchschmerzen und Magengeschwüre, weil man Angst hat, dass irgendwann eine mal eine Haselnuss aufs Dach gefallen ist und jetzt deswegen da oben ein Kratzer im, wie soll ich mal sagen, es ist nicht Zentimeterbereich, es ist nicht, es ist also im eigentlich nicht sichtbaren Bereich ist und der einen dann,
richtig, ja.
Und der einen dann 80.000 Euro kosten wird. So, und das ist nur zu umgehen, indem man bei dem gleichen Haus wieder was liest. Mhm. Ne? Wenn man das macht, dann sagen die schon mal bei dem einen oder anderen, sagen, ja, kommen Sie, ist egal. So.
Boah, das ist aber ganz schön perfide.
Ja, aber so ist es.
Das ist ja implizite Erpressung.
Richtig.
Da kannst du dir ja auch so einen Hühlerstaubsauger kaufen und dann Teil eines Pyramidensystems werden.
Ja, kann man, erinnert auf jeden Fall so ein bisschen daran. Naja, und ich dachte mir, ich pack doch die Chance beim Schopfe, weil ich habe überhaupt keinen Bock, mich da irgendwie anders umzusehen. Und habe dann hier mit dem meinem damaligen Ansprechpartner gesprochen und so weiter. Und der ist auch total super. Ich mag den sehr gerne, weil der ist nicht so ein typischer Autoverkäufer, der dann mit seiner blauen Chino, bunten Socken und Loafern die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Als wärst du irgendwie der größte Hajo unter Gottes Sonne, ne? So, der ist ein ganz entspannter. Naja. Und dann habe ich so den Leasingvertrag zugeschickt bekommen. Und in meiner typischen Manier wollte ich das halt direkt im Adobe Reader öffnen und dann unterschreiben. Und dann hat er mir, und er weiß, was ich beruflich mache. Mhm. Eine Kleinigkeit. Die Bank, die akzeptiert keine digitalen Unterschriften. Mhm. Ich bin fast wirklich mit dem Kopf auf die Tastatur aufgeschlagen, weil ich dachte, guter Mann, wir haben den 24.10.2024. Meinst du, das wäre irgendwie richtig? Naja, und dann meinte er, nee, ich schäme mich ja auch. Naja, so, ich das dann alles ausgedruckt, abfotografiert, ne? Wirklich sehr boomerhaft. Und ihm das geschickt und dann rief er wieder an. Frau Ferch, es gibt leider ein kleines Problem. Ich sage auch, noch eins. Ja, wir können Ihre Unterschrift nicht so richtig lesen. Da habe ich gesagt, guter Mann, ich mag Sie sehr gerne. Meine Geduld, die eh schon begrenzt vorhanden ist, ist jetzt leider aufgebraucht. Und dann hat er gesagt, ja, ich verstehe das ja auch. Ich hole das einfach bei Ihnen zu Hause ab.
Oh, und da Service, hör mal. Der hat ja richtig Angst vor dir, der Arme.
Nein, wir verstehen uns sehr, sehr gut.
Okay.
Verstehen uns sehr, sehr gut. Aber ich denke mir halt wirklich, das ist jetzt nicht so ein Popelskonzern, wo ich dieses Auto erstanden habe. Ja. Was ist denn nicht richtig?
Aber ganz kurze eben Zwischenfrage. Seit wann muss man eine Unterschrift lesen können?
Ey, danke.
Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Guter Mann. Ich wusste nicht, dass ich meine Unterschrift in Druckbuchstaben zu leisten habe.
So, dass sie jeder nachschreiben kann.
Wirklich,
das ist doch der Witz an einer Unterschrift. Dass sie so verkrackelt ist, dass sie niemand nachmachen kann.
Ich war sprachlos. Ich war sprachlos und tief verzweifelt.
Also Ärzte dürfen einem mit so einem komischen Fischhakenschlenker-Unterschriftsdingsbums die krassesten Schmerzmittel verschreiben, die man sich dann reinpfeifen darf. Richtig. Aber man darf mit einer normalen Unterschrift kein Auto leasen? Nee.
Und da habe ich wirklich gedacht, the ship is sinking. Wirklich.
It's really sinking. It's going down with Germany.
Also da habe ich wirklich, und ich habe lustigerweise an demselben Tag vorher, bevor ich diese E-Mail bekommen habe, eben diese besagte Markus-Lanz-Sendung geguckt. Und dachte ich mir, das ergibt irgendwie alles ein Bild.
Jetzt schließt sich der Kreis. Was hast du denn jetzt für ein Auto?
Ja, das ist doch, jetzt fängt wieder jeder an, sich drüber sonst aufzuregen.
Sag das, ich bin ja das ausgleichende Gewicht, ich bin ja das Yang und du bist das Ying. Deswegen sag das und dann komme ich mit unserem Auto.
Nee, ich sag mal so, es ist ein SUV. Boom.
Ah, in einer Großstadt? Mhm. Echt jetzt?
Jo.
Okay, also willst du Marke nicht sagen?
Nee, lieber nicht.
Warum denn nicht?
Nee, weil das ist sonst auf den Verkäufern so zurückfällt. Wie gesagt, ich mag den sehr gerne. Ach so,
okay.
Das möchte ich an der Stelle einfach nicht, aber
also, wir haben einen Ford Kombi Gebrauch gekauft und der besteht, der ist super. Das ist wirklich eines der schönsten, das schönste Auto. Ein hervorragendes Auto für Familien. Und ich liebe dieses Auto, weil es hat zwei verschiedene Antriebsformen, einmal mit Benzin und einmal mit Krümeln.
Perfekt.
Genau, also ich war 36 Jahre alt, als ich das erste Auto hatte. Davor nie. Carsharing gemacht.
Ja, insofern sind wir da wieder sehr komplementär unterwegs.
Ja. Und ich finde auch so ein Auto, so ein Familienauto, das besteht aus Krümeln und auch aus Bazillen und das lebt einfach. Es wird auch davon zusammengehalten. Ne? Das ist so eine klebrige Masse.
Patex.
Ja, richtig. Das ist Familienpatex. Ja. Krümel und Keime. K und K. Ja,
Schlodder und Keime.
K und K Monarchie. Ja, apropos Schlodder und Keime. Wir haben noch ein kleines Thema, ne?
Ja, das ist kein kleines Thema. Das ist sogar ein ziemlich großes Thema, wenn man das so nennen mag. Weil die Statistik der Krankschreibung, die geht ja exponentiell nach oben, möchte man meinen. Seit einigen Jahren ist das übrigens schon der Fall.
Aber warum?
Warum ist die Frage? Ja, aber das Schöne ist ja, wir beschreiben sehr gerne Probleme. Zwei Dinge machen wir nicht so gerne, nämlich an die Ursachen ran und die wirklich erforschen und auch nicht so gerne Lösungsfindungen anbieten. Nee. Also lieber sich die ganze Zeit um sich drehen, das macht an der Stelle, wie ich finde, mehr Freude.
Okay, alles klar.
Jetzt hat aber ja irgendeiner dann doch irgendwie mal gedacht, ja, mal über eine Nachdenken, eine potenzielle Lösung schadet ja nicht. Ja, und kam dann auf welche Idee, Viviane?
Dass man Teilzeit krank geschrieben werden kann. Also, dass man dann nicht für einen kompletten Tag raus ist, sondern schon noch so ein paar Stündchen ins Büro, auf Maloche gehen kann, wenn wichtige Dinge noch zu erledigen sind. Also so halb krank.
Da geht ist dir das jetzt, auch häufig so?
Ja, nee, ich finde das einen spannenden Ansatz. Ich versuche mir das gerade nur in verschiedenen Berufsfeldern vorzustellen. Also so Friseure. Was heißt das jetzt? Du machst
nur einen halben Kopf.
Nur einen halben Kopf. Du machst nur zwei Leute und dann gehst du wieder heim. Oder jetzt ein Bürojob. Du machst die Präsi noch zu Ende und dann gehst du wieder heim? Am Hochofen. Richtig. Ziehst nur einen Stahlträger raus. Oder wie?
Du backst nur die Hälfte vom Brot.
Ja.
Genau.
Du rührst so nur mit deinen Bazillenfingern in dem Teig ein bisschen rum.
Nee. Wir haben doch jetzt seit neuestem, das finde ich übrigens auch so witzig, ich gucke doch häufig das perfekte Dinner, weil ich ja so eine Kochmaus geworden bin. Und ich finde das wirklich so krass amüsant, dass jetzt Menschen sich immer, auch wenn sie dann so als, dann ist die Vorspeise so Tomate Mozzarella, wie der Deutsche sagt, und oder Caprese. Und dann ziehen die sich immer so schwarze Handschuhe an.
Ach ja, wie beim Tätowierer.
Und fassen damit die Tomate an, weil es wäre ja ansonsten unhygienisch. Ich denke, was meinst du denn, was der Koch macht? So im Restaurant um die Ecke, meinst du, der hat auch schwarze Handschuhe an?
Nee, weißt du, was mein Liebstes da ist? Wenn in der Bäckerei die mit den Handschuhen, die Brötchen anfassen und dann aber auch noch das Wechselgeld damit rausgeben.
Es ist so witzig.
Ich habe wirklich am Anfang, als ich das gecheckt habe, eben gesagt, wieso hast du hast doch mit dem Handschuh gerade die Brötchen angefasst und du fasst die gleich wieder an. Kannst du bitte den Handschuh ausziehen? Das habe ich irgendwie noch zwei, dreimal gemacht und dann irgendwann habe ich es aufgegeben. Ich habe gesagt, okay, dann esse ich einfach Münzbazillen mit. Aber das ist so der Gipfel der Blödheit.
Das ist so krass. Und da gibt's in der Bäckerei noch was, wo du es gerade sagst. Da muss ich auch immer so lachen, wenn jemand noch nicht so seit 80 Jahren Bäckerei-Fachverkäuferin ist, ne, und noch so ein bisschen Uffi riecht, wenn man was bestellt. Und dann sagt man ja, das Brötchen zeigt dann so und dann müssen die ja immer so dieses Papier um das Brötchen machen und das dann so greifen. Und das stellt viele wirklich für eine wahnsinnig große Aufgabe, weil das Brötchen wegen dieses Papiers nicht richtig zu fassen bekommen.
Ja.
Und das ist, ich finde, das ist Loriot, ne? Das ist wirklich, wie die dann so von allen Seiten versuchen, dieses Papier um das Brötchen zu machen, dann fällt es ihnen runter und dann müssen sie ein anderes Brötchen nehmen und dann müssen sie jemanden fragen, ob der das Brötchen festhalten kann. Ich finde das grandios.
Ja, oder wenn das frische Brot in der Brotschneidemaschine so zerfleddert wird. Und dann stehen sie so mit so einem total schuldbewussten Blick vor dir und halten das wie so eine Ziehharmonika vor dir hoch und sagen, da ist ein Stückchen leider abgebrochen. Ich pack das in eine Plastiktüte und dann nochmal in die Papiertüte. Und dann packst du es zu Hause aus und denkst, okay, was mache ich denn jetzt so mit meinem Brotsalat?
Ja, das Einzige, was man da machen kann, kleiner Tipp von mir, ist Nutella drauf.
Ja.
Das hält das zusammen.
Aber ohne Butter.
Natürlich. Menschen, die Nutella mit Butter essen, die gehören abgestraft. Das sind alles Ober-Is.
Ja, ist schon eklig.
Ja, es ist.
Ich finde auch so Leberwurst mit Butter drunter ekelhaft.
Was meinst du?
Leberwurst mit Butter drunter.
Also
generell okay, Wurstwaren mit Butter. Das ist doch schon alles fettig genug.
Nee, auch von der Konsistenz.
Weißt du, diese, und dann auch so dick, ich mag ja dick Butter überall drauf, aber ohne alles, nur mit Salz.
Ja, das finde ich auch sehr lecker und ich mag das, wenn man dann drüber Marmelade macht.
Ja, Marmelade, sowas. Honig, das ist in Ordnung. Ich finde, das ist absolut gesellschaftlich akzeptabel, aber Menschen, die da Nutella drüber ballern oder Wurstwaren. Und Unterkäse,
ist zwar auch sehr fettig, aber schmeckt geil.
Nein. Nee, da bin ich gar nicht dafür. Jetzt möchte ich auch schon wieder drüber nachdenken, ob ich diesen Podcast mit dir weitermachen möchte, wo du das gesagt hast.
Wir sind ja auch sehr abgedriftet, ehrlich gesagt. Wir hatten ja uns eigentlich über Teilzeitkrankschreibungen unterhalten.
Ja, aber da merke ich auch, dass ich schon so ein kleines bisschen krank werde. Und deswegen möchte ich jetzt den Podcast lieber abbrechen hier.
Okay. Gut. Dann sprechen wir nicht mehr über Teilzeitkrankschreibung. Aber kurz jetzt mal ernsthaft. Dahinter steht doch auch wieder der, man kann sagen, erbärmliche Versuch, sich dagegen zu wehren, dass die Leute sich, jetzt mal losgelöst davon, ob sie wirklich krank sind oder nicht oder was weiß ich nicht, das aufzuhalten. Und man kann sowas nicht aufhalten, weil das hat ja mit einer Mentalität zu tun. Und die ist ja auch nicht nur schlecht, ne? Vorher war es so, jeder ist irgendwie krank zur Arbeit gekommen, finde ich jetzt persönlich auch nicht sonderlich erstrebenswert. Und ich habe immer das Gefühl, wir kippen so von Extrem zu Extrem. Wir können nicht einen Mittelweg gehen. Wir haben immer, wenn wir davor jeder mit einer schnottrigen Nase neben einem saß und die Bazillen so um einen rumgeflogen sind, ist das jetzt so, dass wenn jemand morgens sich gedacht hat, oh, meine Schleimhäute, so ein bisschen trüsch, bisschen trocken, dass man dann zu Hause bleibt. Das ist ja auch nicht normal.
Ah, ich merke irgendwie, der Haaransatz ist so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich glaube, ich bleib zu Hause. Ja, das ist das vom einen ins andere extrem wanken irgendwie. Aber ich fände es extrem witzig, wenn aus den tatsächlichen Vollzeitkrankschreibungen, die wir haben, dann doppelt so viele Halb-Teilzeitkrankschreibungen werden und wir dann einfach wieder beim Status quo sind.
Ja, das wäre eigentlich so ziemlich deutsch.
Genau.
Finde ich irgendwie lustig.
Ja, aber ich glaube, genauso wird das auch kommen.
Ja, und vor allen Dingen, also ich möchte mal sagen, es gibt doch einfach, das ist doch Menschenverstand. Entweder es geht mir beschissen, dann bleibe ich zu Hause. Wenn es mir nicht beschissen geht, gehe ich arbeiten. Ist es nicht so einfach?
Nee, dann ist ja deine Mental Health, die muss ja auch irgendwie klarkommen. Ja, es gibt
doch jetzt, da wollte ich mit dir drüber sprechen, es gibt doch jetzt auch Unternehmen, bei LinkedIn habe ich das selbstredend gesehen, die haben, das ist eigentlich nicht lustig, aber ich finde es irgendwie trotzdem amüsant.
Was?
Keinen Bocktage. Das heißt, die können an x Tagen im Jahr, können die sagen, sorry, heute muss ich leider alle Termine absagen, weil
ich fühl's nicht.
Ist so ein Kein-Bock-Tag.
Ja.
Aber
ich finde, das ist Sinnbild für Deutschland.
Ja.
Wenn du Deutschland in drei Worten beschreiben, dann sind es genau die drei Worte Kein-Bock-Tage. Welcome to Germany, the land where we have einfach no Bock. And then we don't go to work. And then we don't do Bruttoinlandsprodukt. It doesn't care. You know, we have the social insurance and we have everything else and we have a lot of food and we are very deutsch.
Ich verstehe das immer nicht. Und nee, ich sage dir, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, weil wir Millennials, wir haben ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein und wir halten den Markt dann noch oben.
Ja, genau.
Wait a second and then you can look.
Richtig. Und mit diesen wunderbaren Worten möchten wir uns an dieser Stelle gerne verabschieden und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Und yes, arrivederci.
Yes, bye bye.
Tschüss.